ARD.
So, mein lieber David, wie geht's uns denn heute?
Oder weißt du das gar nicht? Ich weiß ganz genau, worauf du hinaus willst. Anna Planken fragt das nicht einfach so, weil sie davon ausgeht, ich habe so ein Bauchgefühl und sage, ach, mir geht's gut. Sie weiß ganz genau, dass ich alle meine vitalen Werte eigentlich 24/7 tracke und sehr genau weiß, was die App sagt, wie es mir geht. Und ich sag's, wie es ist, die App sagt, mir geht's heute nicht so gut. Ich habe sehr schlecht geschlafen, offenbar.
Oh. Das Schlimme ist, wir reden über solche Kleinigkeiten, weil du nämlich das Gleiche machst wie unsere Wirtschaft. Deshalb übrigens herzlich willkommen zum Plus-Minus-Podcast. Wirtschaft, die euch weiterbringt. Und mit Prognosen und Analysen ist es ja auch manchmal so, wenn man das alles hört, dann geht es einem nicht mehr gut.
Fahren wir in Deutschland gerade unsere Industrie an die Wand?
Das Problem heute ist, dass viele Unternehmen realisieren, wir haben keine Zukunftsperspektive.
Und die Lage ist so schlimm, wie ich sie tatsächlich seit 2005 nicht erlebt habe.
Der Industrie generell ging es jetzt mehrere Jahre nicht so gut, aber die Zuspitzung, die wir jetzt gerade erleben,
sind wir fast schon in einer existenziellen Krise.
Und dann hier diese rote Linie, der Abstieg der deutschen Industrieproduktion.
Also die Einschätzungen von Experten und solchen, die sich dafür halten, zum Patienten deutsche Wirtschaft liegen irgendwo zwischen krank, überbettlägerig bis hin zu kompletter Exitus.
Aber was ist denn eigentlich wirklich los in der deutschen Wirtschaft? Vielleicht funktioniert es ja ähnlich wie bei dir, David. Wahrscheinlich hast du gut geschlafen und du glaubst nur, du hast nicht mehr gut geschlafen, weil dein Armband irgendwie gesagt hat, du hast nicht gut geschlafen.
Da vertraue ich dem Armband mehr als dir.
Ah, wer weiß. Die Frage ist, sind wir in der Wirtschaft wirklich hier in Deutschland am Ende? Überall hört man ja diesen Abgesang. Und dann ist das schon problematisch, weil sowas macht ja was mit uns. Der Zustand unserer Volkswirtschaft, das geht an uns alle und der geht uns alle an, der sagt ja auch was aus, wie es mit unseren Arbeitsplätzen weitergeht, mit den Steuern, mit unseren Einkommen, Renten. Irgendwie hängt da alles dran.
Und was man ja auch schon mal sagen muss, die Diskussion um die Lage der deutschen Wirtschaft ist eigentlich eine reine Expertendebatte. Da bleiben die Ökonomen und Volkswirte einfach unter sich. Alle anderen können halt mit den Schultern zucken und sagen, tja, also die werden schon recht haben, ne?
Und deshalb wollen wir euch in dieser Folge vom Plus-Minus-Podcast dahin bringen, dass ihr mitreden könnt. Wir wollen zeigen, dass nicht jede Hiobsbotschaft auch wirklich eine ist. Interessanterweise ist es nämlich im Moment gar nicht so schlimm, wie oft behauptet wird.
So sieht es nämlich aus. Nicht nur geben wir euch mal einen guten Überblick darüber, wie die Lage so ist, wir können auch mit Fug und Recht behaupten, es gibt durchaus Grund für Optimismus. Wir haben für diese Folge mit 10 renommierten Ökonomen über die aktuelle wirtschaftliche Lage in Deutschland gesprochen oder uns mit deren Konzepten beschäftigt. Und die kleine praktische 25-Minuten-Zusammenfassung für eure Ohren, die gibt's jetzt.
Aber fangen wir vorne an. Wir haben ja gerade diese Negativaussagen und diese Hiobsbotschaften zur deutschen Wirtschaft gehört. Das große Gejammer bezieht sich vor allem auf einen Wirtschaftszweig, die Industrie. Die ist auf Talfahrt. Die Industrie ist der Pulsgeber für die deutsche Wirtschaft. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA, da ist das so ein bisschen anders. Dort sind Dienstleistungen, zum Beispiel rund ums Internet, der Kern der Wirtschaft. Amazon, Google, Meta. Bei uns sind es eben ThyssenKrupp, VW, Bosch, Siemens, Continental, BASF und so weiter.
Alles, was diese Unternehmen herstellen, das ergibt die Industrieproduktion. Und die ist in Deutschland jetzt schon das 4. Jahr in Folge rückläufig. Im letzten Jahr hatten wir sogar ein Minus von fast 5%.
Gründe? Gibt's unterschiedliche. In der Autoindustrie hat man vor allem so ein paar Trends verschlafen. Könnt ihr auch gerne nochmal nachhören in unserer Folge Lost in E-Auto vom Herbst letzten Jahres. Was wir da erklärt haben, ist tatsächlich aktuell immer noch die Stahl- und die Chemieindustrie. Die leiden zum Beispiel im Moment unter hohen Strompreisen und der Maschinenbau leidet, weil eben alle anderen Branchen leiden und deshalb dann weniger Maschinen gekauft werden. Das ist jetzt alles erstmal so stark vereinfacht. Aber wir möchten euch zeigen, es gibt nicht nur diese eine Ursache, die man mal ebenso schnell aus dem Weg räumen kann.
Und dieses Zusammenspiel macht das Problem auch so groß und so komplex. Und deshalb geht jetzt auch dieses Schreckgespenst um. Deindustrialisierung oder anders gesagt, oh Gott, Hilfe, unsere Industrie verschwindet. Aber jetzt kommt's. Diese Aussage stimmt so pauschal nicht.
Alles reitet immer auf dieser einen Kennzahl rum, diese Industrieproduktion. Die zeigt aber die Lage nur unvollständig an. Es gibt noch andere Zahlen, die viel interessanter wären. Zum Beispiel die Wertschöpfung. Und da gibt es eben gravierende Unterschiede.
Die Produktion sagt nur, was deutsche Unternehmen herstellen. Wie viele Autos, wie viele Maschinen, wie viele Tonnen Stahl oder Fässer von irgendeiner Chemikalie, was damit eingenommen worden ist. Und das hat zwei Schwachstellen. Erstens fällt bei der Produktion alles raus, was deutsche Firmen im Ausland herstellen.
Autos in den USA zum Beispiel?
Genau, da hat zum Beispiel BMW ein Werk in den USA, dort werden die Autos montiert. Aber das Design wird immer noch hier bei uns in Deutschland entworfen. Da arbeiten also riesige Abteilungen in München dran. Aber diese Arbeit und der Wert, der hinter ihr steht, der wird nicht mitgezählt.
Und eine zweite Schwachstelle liegt darin, dass deutsche Industriekonzerne immer mehr zu Dienstleistern geworden sind. Wenn wir jetzt mal so eine Fräsmaschine zum Beispiel nehmen, die läuft ja inzwischen mit komplizierter Software. Die Programme entwickeln viele Maschinenbaukonzerne selber. Viele Programmierer tüfteln da dran. Das ist also auch ein Teil dieser sogenannten Wertschöpfung. Die Produktion schaut aber demgegenüber nur darauf, wie viele Maschinen kommen am Ende denn dabei raus. Und das greift dann irgendwie zu kurz, wenn man nur darauf guckt. Ob die Vorarbeiten zugekauft oder selbst erledigt werden, das ist in dieser Rechnung dann egal, obwohl es eigentlich nicht egal ist.
Ja, und weil es jetzt gefühlt schon wieder so ein bisschen kompliziert wird, was ihr mitnehmen könnt, ist eigentlich ganz simpel. Wer nur auf die Industrieproduktion guckt, sieht die Lage wie durch so eine dunkel getönte Brille. Wer sich eine Brille mit ungefärbten Gläsern aufsetzen möchte, schaut auf die Wertschöpfung.
Ja, und jetzt kommt's. Unsere Wertschöpfung ist in den letzten Jahren fast nicht gesunken. Man könnte also
sehr
sagen,
schön ausgedrückt.
Ja. Man könnte also sagen, dass sich Deutschland schon deindustrialisiert hat, wie es immer wieder heißt. Das ist größtenteils heiße Luft. So oder so ähnlich sieht das jedenfalls der Konjunkturchef des Münchner IFO-Instituts, Timo Wollmershäuser. Der Wissenschaftler sagt das natürlich viel vorsichtiger.
Die Entwicklung der Industrie, die wir derzeit haben, die ist besorgniserregend. Aber noch ist mir, auch wenn ich sage, dass es der Industrie nicht gut geht und dass wir in einer Krise sind, ist es noch zu früh, dieses abschließende Urteil zu fällen.
Und nur damit wir uns richtig verstehen, es ist bei weitem nicht alles gut, aber es gibt eben im Moment auch keinen Grund zur Panik.
Aber ökonomische Zahlen hin oder her, wie schlimm so eine Krise in der Wirtschaft tatsächlich ist, das spürt man ja besonders am Arbeitsmarkt. Also müssen wir auch da mal genauer hinschauen.
Habt ihr schon mal Pferde kotzen sehen? Ich sag euch, diese Politik des Vorstandes von Continental ist zum Kotzen. Und das werden wir uns nicht gefallen lassen, Kolleginnen und Kollegen.
Das kotzende Conti-Pferd ist zugegebenermaßen schon ein paar Jahre alt, dieser Protest beim Autozulieferer. Aber die Entlassungswelle in der Auto- und Zulieferbranche hat inzwischen ja so richtig Fahrt aufgenommen. Da brechen gerade zigtausende Arbeitsplätze weg. Für viele Mitarbeitende und deren Familien ist das ein absolutes Drama. Job weg, vielleicht gerade erst einen Kredit aufgenommen für ein Haus oder eine Wohnung. Das ist super schwierig für ganz viele Menschen.
Und damit man uns hier nicht falsch versteht, wir wollen überhaupt nichts beschönigen, was nicht schön ist, aber wir wollen trotzdem rausfinden, so eine Krise in der Autoindustrie, reicht die aus, um die deutsche Wirtschaft komplett schlecht zu reden? Ja, wahrscheinlich nicht, weil die Gesamtlage gar nicht so mies ist.
Wenn es um den Arbeitsmarkt in Deutschland geht, ist Enzo Weber einer der kompetentesten Ansprechpartner. Das ist der Präsident des Nürnberger IAB-Instituts. Das ist eine Forschungseinrichtung, die von der Bundesagentur für Arbeit betrieben wird.
Das IAB errechnet regelmäßig ein Barometer, das die Lage auf dem Jobmarkt zusammenfasst. Und wenn man den Verlauf anschaut, dann sieht man überhaupt nichts von einer Katastrophe. Das Arbeitsmarktbarometer pendelt seit 10 Jahren um einen Wert, rund um 100. 100 heißt nichts anderes als neutrale Lage. Es gab wegen Corona einen heftigen Knick nach unten, danach ging es aber genauso steil wieder nach oben. Und inzwischen, im Oktober 2025, sind wir wieder wo angekommen? Genau, bei 0. Sogar so ein kleines bisschen darüber. Aber Enzo Weber sagt auch, der Arbeitsmarkt ist im Moment zerrissen.
Wir haben immense Verluste in der Industrie. Diese Branche verliert im Moment mehr als 10.000 Jobs pro Monat. Aber wir haben Gewinne in anderen Bereichen, also Pflege, Erziehung, Gesundheit, das Verkehrswesen, Energieversorgung, im Finanzbereich, in der Telekommunikation.
Also viel Veränderung. Und ja, es knirscht gehörig in der Industrie. 10.000 Jobs, die pro Monat wegbrechen. Das muss ein Land, das muss eine Gesellschaft erstmal verdauen. Aber wir glauben trotzdem, die Lage ist nicht hoffnungslos.
Ja, die Industrie verkauft weniger, aber sie bündelt anscheinend auch gerade ihre Kräfte, produziert immer mehr selber, anstatt alles, was sie für die Produktion braucht, aus China zuzukaufen.
Und ja, auf dem Arbeitsmarkt brechen gerade sehr viele gut bezahlte Arbeitsplätze weg, aber es entstehen auch Jobs. Und insofern driften wir jetzt in Deutschland nicht in die Massenarbeitslosigkeit ab.
Ja, was wir sehen, und das ist jetzt tatsächlich super wichtig, ist so ein Umbruch. Strukturwandel nennt man das ganz klassisch. Manche Branchen verlieren an Bedeutung, andere werden wichtiger.
Und so ein Strukturwandel ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Der findet auch ohnehin die ganze Zeit statt. Die Wirtschaftsgeschichte seit der Industrialisierung ist voll von solchen Umbrüchen. Immer wieder gab es Technologien, Branchen, die eine Zeit lang super gefragt waren und dann plötzlich überflüssig geworden sind. Die Dampfmaschine
ist durch Verbrennungs- und Elektromotoren ersetzt worden.
Pferdekutschen.
Durch Autos und Eisenbahn.
Kohle ist irgendwann als Energieträger weggefallen.
Negativfilme sind wegen der Digitalkameras auch überflüssig geworden. Und so weiter.
Und auch jetzt gibt es eben wieder so einen Umbruch. Und Enzo Weber, der Arbeitsmarktforscher von eben, sagt, aus diesem Umbruch, der momentan stattfindet, aus dem könnte Deutschland sogar gestärkt herauskommen.
Kaum ein Land auf der Welt ist von seinem Potenzial her eigentlich für diese Transformation so gut aufgestellt wie Deutschland.
Hast du das gehört?
Ja, aber er hat auch eigentlich gesagt, da kommt noch was.
Aber kaum ein Land auf der Welt tut sich im Moment auch so schwer mit der Erneuerung wie Deutschland. Und das liegt auch daran, dass wir einfach in etablierten industriellen Geschäftsmodellen so gut waren und nicht wirklich es schaffen, davon wegzukommen.
Zu den industriellen Geschäftsmodellen, die lange bei uns so gut funktioniert haben, zählt zum Beispiel die Autoproduktion. Über Jahrzehnte haben BMW, Mercedes, Audi und Porsche an ihren Verbrennermotoren gefeilt und perfekte Lieferketten aufgebaut, sodass am Ende eigentlich nur noch alles zusammengeschraubt werden musste. Auch andere Industriezweige haben die Ingenieurskunst auf die Spitze getrieben und Computertomographen entwickelt, Industrieroboter, Fabrikanlagen produziert, die weltweit tatsächlich auch oft die besten waren, made in Germany.
Wir waren so erfolgreich, dass wir einfach gar nicht groß darüber nachdenken mussten, wie es in Zukunft weitergeht. Und da war es halt verlockend, alles einfach weiterlaufen zu lassen und Veränderungen zu ignorieren, bis es eben nicht mehr geht. Das haben wir übrigens in Deutschland schon mal gemacht.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Um den Steinkohlebergbau zu sichern, will die Bundesregierung voraussichtlich vom nächsten Jahr an höhere Abgaben einführen. Dies geht aus einem heute in Bonn vorgestellten Konzept des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Danach soll zum Beispiel der Kohlepfennig von 7,25% auf 8,5% des Strompreises angehoben werden.
Das war ein Ausschnitt aus der Tagesschau vom 21. Oktober 1988. Die Hauptstadt damals war noch Bonn. Helmut Kohl war Bundeskanzler. Und jetzt David, du junges Huhn. Kannst du dich überhaupt an den noch erinnern, Helmut Kohl?
Also als ich damals mit 3 Jahren die Tagesschau geguckt habe, weiß ich noch ganz, ehrlich gesagt, ich habe keine wirklich aktive Erinnerung, aber ich weiß, dass es ihn gab.
Ja, und es gab diese Kohl-Regierung und die hat diese Maßnahme damals auf die Spitze getrieben. Die war schon 1974 eingeführt worden und zwar der sogenannte Kohlepfennig. Damit sollten die deutschen Zechen unterstützt werden. Problem damals, Steinkohle aus den USA war so viel billiger als deutsche Kohle. Außerdem hat man immer mehr Öl statt Kohle für die Energiegewinnung eingesetzt.
Und das muss man sich mal vorstellen, was die Politik damals verlangt hat. Verbraucherinnen und Verbraucher mussten zahlen, weil die Regierung eine kriselnde Branche retten wollte. Alle Deutschen sind zur Kasse gebeten worden. Kohlebergwerke hat es aber eigentlich nur in Nordrhein-Westfalen gegeben.
Ja, da möchte ich mal hören, wie die Deutschen jetzt heute reagieren würden, wenn sie, ja, sagen wir mal, einen Autocent für BMW-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bayern zahlen müssten oder einen BASF-Euro für die Belegschaft in Rheinland-Pfalz. Die Dimensionen sind ungefähr vergleichbar. Damals zu den Hochzeiten gab es 500 bis 600.000 Menschen, die im Steinkohlebergbau gearbeitet haben.
Und weil da so viele Leute gearbeitet haben, ist eben Geld in den Bergbau gepumpt worden. Viel Geld. Die BRD hat über die Jahre hinweg umgerechnet auf die heutige Kaufkraft 200 Milliarden Euro ausgegeben, krass, um die deutschen Zechen zu retten. Und das, obwohl eigentlich klar war, dass diese Zechen über kurz oder lang gar nicht zu retten sind. Und so war es dann auch. Im Dezember 2018 ist der letzte Stollen geschlossen worden. Ein langes, qualvolles, sehr teures Sterben also. Über 40 Jahre hat sich das gezogen.
Und vor allem war es nicht nur lang und qualvoll, sondern es hat alles blockiert und verhindert, was Neues entstehen hätte können. Bergbaufirmen haben sich damals geweigert, ihre brachliegenden Flächen an andere Unternehmen zu verkaufen. Man dachte, ach ja, die Regierung, die fördert uns ja, da geht vielleicht auch noch längerfristig was. Dabei hätten auf diesen Flächen längst neue Fabriken oder auch Forschungszentren gebaut werden können.
Übrigens, die Studien des Experten, mit dem wir zum Steinkohlebergbau gesprochen haben, findet ihr auch in den Shownotes. Wenn diese Bergbaugeschichte etwas Positives hat, dann ist es die Erkenntnis, dass man es jetzt wirklich anpacken muss. Da sind sich alle Experten einig, mit denen wir gesprochen haben.
Also, anstatt an Altem festzuhalten, müssen wir das Neue möglich machen. Es gibt eine Art Gegenkonzept zum Bergbau. Das hat Markus Brunnermeier vorgelegt. Er ist Wirtschaftswissenschaftler. Er kommt aus Bayern und lehrt als Professor an der US-Elite-Universität Princeton. Und Brunnermeier schlägt was vor, was jetzt erstmal total absurd klingt. Er sagt, die Rente soll uns den Weg durch den Strukturwandel weisen. Hä? Jetzt ein neues Rentensystem? Um das zu verstehen, was der Professor meint, da müssen wir erstmal so ein bisschen ausholen.
Es gibt ja in Deutschland eine sehr aktive Gründerszene. Wir haben viele junge Firmen, die sich zum Beispiel neue Anwendungen für KI ausdenken, oder wir haben Robotikunternehmen, wir haben Tüftler, die an ganz neuen Drohnen schrauben. Also da tut sich schon was. Aber die deutschen Startups kommen sehr häufig nicht über eine bestimmte Größe hinaus. Und zwar, weil ihnen das Geld fehlt. Wenn es darum geht, richtig in den Markt einzusteigen, ihre Produkte vielleicht sogar international zu verkaufen, dann fehlt den Jungfirmen das nötige Kapital.
Ja, weil für diesen letzten Schritt, ne, da sind meist zig Millionen Euro nötig. Professor Brunnermeier hätte da mal eine Idee, wie sich dieses Problem lösen ließe und ein anderes eben gleich noch dazu, nämlich unsere deutsche Rentenkrise.
Wir müssen ja langfristig unser Renteneintrittsalter nach oben fahren, also wenn man realistisch rangeht an die Sache, obwohl es keiner sagen will. Und dann tut sich eine kleine Lücke auf von 63 bis zu dem neuen Renteneintrittsalter. Das heißt, die Leute können sich dann entscheiden und sagen, okay, ich will an sich schon mit 63 in die Rente gehen, aber da muss ich jetzt schon ein bisschen ansparen.
Also was Brunnermeier meint, der Staat darf nicht mehr rumeiern, sondern sollte endlich klar sagen, dass die gesetzliche Rente uns nicht reichen wird, dass das Renteneintrittsalter deshalb weiter ansteigen wird, wohl auch über diese im Moment angepeilten 67 Jahre hinaus.
Und wenn ich früher aus meinem Berufsleben aussteigen will, zum Beispiel schon mit 63, dann muss ich zusätzlich zu den eh fälligen Beiträgen in die gesetzliche Rente Geld anlegen, meint zumindest Markus Brunnermeier. Dafür soll der Staat Fonds anbieten. Diese Fonds investieren meine Zusatzgroschen und zwar nicht in Festgeld, sondern, und jetzt kommt der Clou, eben auch in junge Unternehmen, in die Startups, damit die durchstarten können.
Venture Capital nennt man das. Das ist, Venture sagt schon, so ein bisschen Adventure. Es ist nicht so sicher wie Festgeld, wirft aber meist viel mehr Rendite ab. Und Brunnermeier würde dem Staat vorschlagen, 4 verschiedene Fonds aufzusetzen mit 4 verschiedenen Risikoklassen. Wer es gerne etwas sicherer hat und dafür mit weniger Rendite klarkommt, der kann ja einen Fonds wählen, in dem weniger Venture Capital steckt und dafür mehr klassische Wertpapiere.
Also, 2 Probleme auf einmal angegangen, die Rentenlücke und die Finanzierung von jungen Unternehmen. Und so könnten aus den vielen Startups vielleicht bald unsere neuen Siemens, Boschs, Audis werden. Brunnermeier ist da auch optimistisch, dass das mit vielen dieser jungen Unternehmen klappt. Welche Idee und Märkte das sein werden, da sagt der Professor, keine Ahnung. Und trotzdem müssen wir jetzt das Alte loslassen.
Hört sich tatsächlich so ein bisschen an wie so ein Sprung ins Nichts. Aber es soll halt nicht so laufen wie beim Kohlebergbau. Also jetzt weiter auf Verbrennerautos zu setzen und die zu produzieren, weil wir das doch so gut können und weil es mit den E-Autos gerade nicht so gut läuft. Nee, das wäre laut Brunnermeier eindeutig der falsche Weg.
Und man muss auch kein Hellseher sein, um zu erkennen, dass es mit den Diesel- und Benzinautos auf absehbare Zeit zu Ende geht. Vielleicht brauchen wir bald überhaupt weniger Autos. Auch das haben wir in unseren Gesprächen mit den Experten immer wieder gehört. Die Autobranche wird insgesamt in den nächsten Jahren ihr Niveau nicht halten können. Sie wird zusammenschrumpfen.
Das heißt aber eben trotzdem nicht, dass die deutsche Wirtschaft untergehen muss. Denn es gibt ja genügend andere Projekte in Deutschland, die wir jetzt anpacken können. Aber wo konkret könnte unsere Wirtschaft hinsteuern, haben wir unsere Volkswirte gefragt. Und wir greifen mal eine Antwort raus. Das hier ist nochmal Enzo Weber vom IAB in Nürnberg mit einer langen Liste der Möglichkeiten, die uns beim aktuellen Umbruch offenstehen.
zum Beispiel Windkrafttechnologie, Wasserstofftechnik, Infrastruktur, Verkehrstechnologie, E-Mobilität, Speichertechnologie, neue Werkstoffe, Kreislaufwirtschaft, Umweltschutztechnologie, all diese Dinge, das sind technische Sachen. Da wird Maschinenbau gebraucht, da wird Elektro gebraucht, da wird Energietechnik gebraucht, da wird Klimatechnik gebraucht und viele andere Berufe, in denen Deutschland eigentlich richtig gut ist.
Picken wir uns mal was raus aus dieser Liste. Windkraft, Wasserstofftechnik und Speichertechnologie für Strom. Das sind alles Dinge, die wir brauchen, um die Energiewende zu schaffen. Und ja, die ist schon ein Stück weit vorangekommen, aber es fehlt halt auch noch immens viel. Nehmen wir nur mal die Stromtrassen, die aus dem Norden in den Süden verlegt werden sollen. Südlink und Südostlink. Da sind die Arbeiten noch am Anfang. Wir brauchen auch noch mehr Windräder und vor allem Stromspeicher.
Wie viel da noch zu tun wäre, zeigt eine Studie der Deutschen Industrie- und Handelskammern. Die kommt zu dem Ergebnis, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030, und jetzt haltet euch fest, über 500.000 Fachkräfte braucht. 2030, das ist gar nicht mehr so lange hin. Da könnte die gesamte Autobranche aufhören zu arbeiten und die Leute von dort alle in diesen neuen Energienbereichen Jobs finden. Die IHK-Studie findet ihr übrigens auch in unseren Shownotes.
Und wir schauen uns noch was an, was Professor Weber genannt hat. Neue Werkstoffe und Recyclingtechnologien. Denn klar ist ja, wir brauchen mehr Unabhängigkeit bei den Rohstoffen. Zum Beispiel bei den seltenen Erden. Auch dazu hatten wir erst kürzlich eine neue Folge. Auch diesen Link gibt es in den Shownotes.
Ja, und dann haben wir noch diese dritte Monsteraufgabe, die Deutschland, egal ob es will oder nicht, irgendwie stemmen muss. Das ist die Versorgung unserer alternden Gesellschaft. Dafür brauchen wir viele, viele Pflegekräfte. Wir brauchen aber auch Technologien, die die unterstützen.
Dazu habe ich mal eine Frage. Kannst du dir vorstellen, dich im Alter mal von so einem Pflegeroboter füttern zu lassen?
Boah, eigentlich will man das nicht, ne? Aber es hilft wahrscheinlich nichts. Wenn wir den Experten glauben, und das wollen wir ja, wir haben echt viele gefragt, dann kommen diese Roboter. Und ob wir wollen oder nicht, dann müssen wir beide uns von denen füttern lassen.
Und für Deutschland könnte das aber auch ein großes Geschäftsfeld werden. Okay. Wir verfügen bei uns nämlich über ziemlich viel Wissen, was Robotik angeht. An der TU München zum Beispiel gibt es eins der weltweit größten Forschungszentren, das Munich Institute of Robotics and Machine Intelligence mit zig Professoren.
So, und zu diesen Punkten, die wir da rausgesucht haben, kommen noch eine Menge anderer. Viele, viele Aufgaben, viele Projekte, die wir anpacken könnten und die wir anpacken müssten. Deutschlands Wirtschaft stehen tatsächlich eigentlich alle Türen offen.
Aber, und ja, sorry, hier nochmal kurz Spielverderber zu sein.
Oh Mann.
Das alles ist kein Selbstläufer. Es gibt natürlich Hürden. Lass uns nochmal auf die demografische Entwicklung zurückkommen. Also auf die Tatsache, dass es in Deutschland immer mehr alte Menschen gibt und immer weniger junge. Das ist nämlich auch Teil des anstehenden Strukturwandels. Dieser Trend ist eine echte Gefahr für die deutsche Wirtschaft.
Dazu ein paar Zahlen, die das ganze Ausmaß klar machen. Momentan gehen die Boomer in Rente. Hört man ja immer wieder. Also die geburtenstarken Jahrgänge sind das. Die stehen dann dem Arbeitsmarkt einfach nicht mehr zur Verfügung. 12 Jahre lang wird das jetzt besonders heftig. In diesen 12 Jahren bis 2027 werden ungefähr 5 bis 6 Millionen Menschen mehr den Arbeitsmarkt verlassen, als neu dazukommen. Das sind nochmal 6 Millionen. Bei ungefähr 46 Millionen Erwerbstätigen im Moment sind das weit über 10%.
Also eine riesige Lücke, die sich auch durch Migration allein nicht schließen lassen wird. Nee. Das heißt aber, wenn wir das so auf uns zukommen lassen, gibt es in Deutschland einen solchen Knick bei der Wirtschaftsleistung, da waren die letzten Jahre lächerlich dagegen. Aus diesem Dilemma kommen wir nur raus, wenn wir, Achtung, Wirtschaftsseminar für Fortgeschrittene, wenn wir die Produktivität steigern. Aber
was heißt das konkret? Das bedeutet einfach gesagt, dass in den Fabriken zum Beispiel mehr Roboter arbeiten und in den Unternehmen mehr künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Die Maschinen müssen die Menschen so unterstützen, dass die mit deren Hilfe mehr herstellen können. Das ist gemeint. Ganz einfach. Steigende Produktivität.
Und noch etwas muss passieren, damit diese demografische Welle nicht unser gesamtes Wirtschaftsgefüge sprengt. Viele Menschen müssen quasi an der Hand genommen, aus ihren alten Jobs rausgeführt und in neue Jobs reingeführt werden. Die Arbeitsagenturen müssen da ohne Ende betreuen, machen die teilweise auch schon. Wenn Unternehmen Stellen abbauen, werden die Arbeitsagenturen eigentlich gleich informiert. Betroffene Leute sollen am besten mit der Kündigung gleich ein neues Jobangebot in die Hand gedrückt bekommen. Schulungen, Vorbereitungskurse, alles inklusive.
Leider reicht das aber alles noch nicht, weil vor allem die Leute, die in den letzten Berufsjahren stecken, oft gar keine Lust mehr haben, was Neues zu lernen. Die nehmen dann lieber eine Abfindung oder sagen, ciao, ich verabschiede mich dann mal in die Frührente. Deshalb sagt Enzo Weber,
da könnte man zum Beispiel sagen, für jedes Jahr, dass man im neuen Job weiterarbeitet, kann man ein Fünftel der Abfindung dann steuerfrei erhalten. Dann ist wirklich klar, welche Alternative finanziell besser ist.
Also, ziehen wir ein Fazit. Deutschland steht noch nicht am Abgrund, aber es gibt wirklich große Herausforderungen. Die Industrie ist noch einigermaßen stabil, aber sie hat einen kräftigen Dämpfer bekommen und es wird von alleine auch nicht wieder bergauf gehen. Möglichkeiten, für die deutsche Wirtschaft wieder auf die Beine zu kommen, und das finde ich total wichtig, gäbe es aber genug.
Ja, und jetzt kommt es darauf an, dass die Menschen möglichst schnell in neue Jobs reinfinden, unterstützt von KI, von Robotern. Wir müssen genug Geld für unsere Startups auftreiben und vielleicht haben wir damit dann auch ein neues Rentenmodell.
Ja, und wir sollten nicht die gleichen Fehler machen wie im Kohlebergbau und das Alte zu lange festhalten.
Ja, das ist aber so ein typisch deutsches Ding. Es ändert sich ja so viel um uns rum und wenn dann auch noch die ganze Jobwelt anders wird, das ist ungemütlich. Ich kann verstehen, das macht keinen Spaß, ne?
Ich kann das absolut verstehen. Ja, total. Und trotzdem stellt sich raus, wir alle müssen genau, man spricht ja heutzutage immer vom Mindset, dieses Mindset ablegen, wenn wir nicht tatsächlich in eine Katastrophe rennen wollen.
Naja, und wir haben ja auch tolle Beispiele schon im Plus-Minus-Podcast gehabt. Ne? Also da ist die, erinnerst du dich an die Mandy, die eigentlich Kosmetikerin gelernt hat und hat aber gesagt, nee, Kosmetikstudio hat hier zugemacht, lohnt sich bei uns nicht. Die lackiert jetzt keine Fingernägel, sondern Patronenhülsen ja. bei einem Rüstungshersteller. Und die sagt, das ist ein super sicherer Job, ich bin richtig happy.
Fast ein makabres Beispiel, ja. aber ein richtig gutes Beispiel für das, was es on a larger scale eigentlich braucht, und zwar in allen Bereichen.
Ne? Flexibilität, ne?
Ja. Ja. Wir fassen uns an die eigene Nase. Was machst du, wenn wir hier den Podcast nicht mehr machen, weil macht KI?
Ich glaube, ich mache ein Yoga-Studio auf.
Ah gut.
Ja.
Okay. Brauchst du da jemanden an der Rezeption vorne?
nee, ich brauche jemanden für das Männertraining und dann müsstest du, ich glaube, noch so ein paar fortgeschrittenen Kurse belegen.
So machen wir das. So ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr womöglich zum allerersten Mal den Plus-Minus-Podcast hört und ihr denkt, oh, das könnte ich mir eigentlich jetzt jede Woche anhören. Gute Nachrichten, dieser Podcast kommt jede Woche mittwochs neu raus. Und wenn ihr das mitbekommen wollt, dann abonniert diesen Podcast.
Und ihr könnt euch auch gerne was wünschen. Wenn ihr sagt, okay, der Arbeitsmarkt, den habt ihr jetzt abgearbeitet, dass es da nicht mehr so sicher über Generationen in einem Werk weitergeht, wie man das gedacht hat. Ich will aber mal was Neues wissen, dann meldet euch doch mit Themenvorschlägen. plus-podcast@ard.de ist unsere E-Mail-Adresse für eure Wünsche und Fragen und Anregungen.
Vielen Dank an Christian Sachsinger, das ist der Autor dieser Folge.
Und auch danke an die Redakteurin dieser Folge, Christine Bergmann.
Und damit das hier überhaupt nach was klingt und ihr das hören könnt, hat sich Jürgen Kaiser aus der Technik dran gemacht. Vielen Dank.
Macht's gut.
Bis dahin. Tschüss. Wir hoffen wie immer, diese Folge hat euch ein bisschen weitergebracht. Wenn ihr noch mehr spannendes Wissen haben wollt, und zwar ziemlich, ich nenne es mal spezielles Wissen, dann empfehlen wir euch den Podcast Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Wenn ihr diesen Podcast hört, könnt ihr garantiert in jedem Smalltalk punkten.
Bei Fakt ab, wie Fakten, geht es immer um kuriose Fakten aus der Forschung, wirklich. Die zum Beispiel, wie bekommt man als Astronaut nach einem Mondspaziergang denn diesen schrecklichen Mondstaub wieder aus dem Anzug raus? Oder
klar, kenne ich das Problem.
Na klar, oder warum der Schweißgeruch von anderen Leuten gegen Soziophobie helfen kann. Ja, das sind einfach mal Dinge, da kann man auf jeder Party das mal so fallen lassen oder einfach so drüber lachen.
Fakt ab gibt's in der ARD Audiothek, wo es auch uns gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut.